Einen wunderschönen guten Tag, Milunia.
Hallo.
Wie steht's?
Gut, sehr gut. Montag finde ich super. Ich liebe Montage.
Ja, ich auch. Kann man endlich wieder arbeiten.
Gut, ich habe gestern tatsächlich auch ein bisschen gearbeitet, aber ja, montags kann man auch wieder sehr gut arbeiten.
Ja. Was hast du denn gestern gearbeitet, beziehungsweise was machst du? Was ist dein Job?
Ich bin Selbstbehauptungstrainerin und ich komme halt aus der Psychologie, habe das auch studiert und begleite jetzt auf der einen Seite Kinder, dass ich in die Schulen reingehe mit meinen Anti-Mobbing-Trainings, Selbstbehauptungstrainings, und auf der anderen Seite arbeite ich mit Eltern, mit Erwachsenen, die selbst Mobbing-Erfahrungen mal hatten in der Vergangenheit, Kindheit, Jugend und jetzt auch zum Beispiel Angst haben, dass ihre Kinder das Gleiche erleben. Und das ist eine sehr spannende Arbeit und ich liebe das sehr, Menschen begleiten zu dürfen.
Wie lange machst du das schon?
Also jetzt hauptberuflich seit 3 Jahren und angefangen mit dem ganzen Thema habe ich vor 15 Jahren und seit insgesamt 20 Jahren habe ich geschaut, arbeite ich jetzt mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Ja.
Hast du selbst Kinder?
Nee.
Naja. Ah,
ja.
okay, dann spannend, spannend. Ich bin jetzt nicht besonders vorbereitet auf dieses Gespräch. Ich weiß natürlich, was du machst, wer du bist und so, klar. Nur ich habe mir jetzt keinen großartigen Leitfaden vorher erstellt, weil ich dachte, wir quatschen einfach mal eine Runde. Fangen wir doch erstmal damit an. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Über eigene Erfahrung. Also
Ah.
ich selbst habe Mobbing-Erfahrung mitgebracht, passend zu dem Thema. In der Grundschule und auch in der weiterführenden Schule wurde ich gemobbt, habe das also am eigenen Körper, Mindset, Seele, an allem gespürt und war nicht cool so. Und wusste da sehr, sehr häufig natürlich in Situationen nicht, wie ich reagieren sollte. Ich hatte lange Zeit Probleme damit, das überhaupt als Mobbing zu bezeichnen, weil ich, also es war jetzt nicht so, dass ich die Schule wechseln musste und dass das so richtig groß war bei mir. Aber es hat definitiv mich, mein Mindset, es hat mich begleitet, bis ich Ende 20 war. Und da darf man definitiv von Mobbing sprechen, das einen langwierig beeinflusst hat im Leben. Generell, klar, die Definition Mobbing ist ein bisschen unterschiedlich, aber man sagt eigentlich, wenn das anhaltend ist über einen längeren Zeitraum, mehr als 2 Wochen, und eine Person zum Beispiel dann auch schon ungern in die Schule geht oder vielleicht Angst hat davor wegen bestimmten Leuten, dann fängt man schon an, das als Mobbing zu bezeichnen. Genau, und das ist
Da liegt ja vermutlich auch ein Unterschied in der Wahrnehmung der Person, die gemobbt wird, und Außenstehenden, die das beobachten, ne? Also für den einen ist das irgendwie, dem kommt es vielleicht überhaupt nicht schlimm vor, weil da jemand einfach nur ein paar Sprüche klopft. Aber für die betroffene Person ist es eine ganz schlimme Erfahrung.
da sagst du was ganz Wichtiges. Ich behaupte jetzt mal, wir alle haben irgendwelche Sätze von ganz früher, die bis heute teilweise uns in unserem Kopf begleiten. Das war vielleicht nur ein Satz, aber den hören wir heute noch im Kopf von der Tante, von der Schule, von sonst wo. Und erst wenn wir uns aktiv damit auseinandersetzen, haben wir halt die Möglichkeit, für uns das neu zu definieren. Oder uns neu zu definieren. Weil das ist so ein bisschen das Problem. Es sind Worte, aber sobald wir den Worten Macht über uns selbst geben, haben wir ein Problem. Also in dem Moment, wo jemand zu uns sagt, typische Sache in der Grundschule, ey, du bist dumm. Wenn dieses Kind jetzt aber anfängt zu denken, oh Gott, ich bin dumm, dann wird es die nächsten Jahre Probleme haben. Weil bei ganz vielen Dingen, das wird sich dann ja auch auf die Schule auswirken und so weiter, weil dieses Kind anfängt, ach, ich bin halt dumm. Auch so ein Klassiker ist, ich kann kein Mathe. Tatsächlich. Okay, es ist vielleicht eine Mathestunde, man hat vielleicht irgendwas nicht verstanden. Das heißt nicht, dass du komplett Mathe nicht kannst. Du hast diese Sache nicht verstanden. Welche Möglichkeiten hast du? Und das ist halt auch der Grund, warum ich da aktiv in die Schulen reingehe, weil ich das einen wichtigen Startpunkt finde, um da die Kinder schon positiv beeinflussen zu können und zu sagen, hey, du kannst da aktiv in die Eigenverantwortung gehen und du kannst nachfragen, du kannst es dir nochmal erklären lassen. Und wenn jemand zu dir Dinge sagt, hast du auch jederzeit das Recht zu sagen, hey, stopp, war jetzt nicht okay, was du zu mir gesagt hast. Und da einfach Grenzen zu setzen. Das ist ja auch ein großes Thema beim Thema Selbstbehauptung.
Was hast du damals für Erfahrungen gemacht?
Also bei mir war das halt ganz viel Beleidigung, teilweise auch Ausgrenzung, Ausgrenzung von anderen Kindern, Beleidigungen in der Schule, auf dem Schulweg hin, auf dem Schulweg zurück. Der Vorteil, den ich hatte, war, ich bin dann nach Hause gekommen und ich habe die Tür zugemacht. Und ich hatte Eltern, die sich da sehr gekümmert haben. Das Problem, was ich heute sehe, und deshalb ist mir das Thema so wichtig, und ich finde übrigens, um dieses Thema ganz kurz aufzugreifen, Handys gehören nicht in die Grundschule, erst recht keine Smartphones. Heute ist es nämlich so, ich habe dann teilweise Kinder, die 9 Jahre alt sind, die ihr eigenes Smartphone haben, in einem Klassenchat und da geht es dann gerade weiter. Und das ist dann ein Problem, weil die haben dann keinen sicheren Hafen mehr zu Hause, wo das aufgefangen werden kann, sondern die gehen dann nach Hause und dann geht die Beleidigung. Teilweise sind das ja auch Bilder, die verändert werden. Also da geht ja mittlerweile sehr viel, leider, was dazu führt, dass das Kind 24 Stunden gefühlt dem ausgesetzt ist, diesem Stress, diesem mentalen, emotionalen Stress und ja, wo es dann auch gefährlich wird tatsächlich, ne? Also wir reden da von Kindern, die anfangen, Selbstmordgedanken zu haben. Das ist leider auch eine Begleiterscheinung von Mobbing. Ja. Und bei mir war das zum Glück, wie gesagt, sage ich extra dazu, nicht der Fall, weil ich damals noch diese Option hatte. Ich war dann zu Hause, ich hatte meinen sicheren Hafen und mir wurde dann gesagt, okay, tu doch so, als wäre es dir egal. Und ein bisschen hat es geholfen, aber heute würde ich an die Sache ein bisschen anders rangehen, tatsächlich.
Wie denn?
Also fangen wir mal erstmal an, wenn ich so in die Schulen reingehe, komme ich immer an mit einem Kackhaufen und einem Geschenk. Also aus Plastik natürlich. Also ein
Das
Kackhaufen aus
Geschenk.
Plastik und ein Geschenk habe ich in der Hand. Und meistens sind die Kinder dann natürlich direkt schon so, was hast du denn mitgebracht? Ich so, ich habe einen Kackhaufen mitgebracht. Und erkläre dann immer den Kindern hier. Aber ich habe den Kackhaufen mitgebracht, nicht weil es ein Kackhaufen ist, sondern weil der für was steht. Und der steht für Beleidigungen und für schlechte Gefühle. Und das Geschenk, das steht für gute Gefühle und für Komplimente. Und manchmal passiert es ja, also ich frage vorher die Kinder auch schon, wer wurde schon mal beleidigt und so weiter. Jeder wurde schon mal beleidigt. Normal. Und ich frage dann immer so, okay, wer von euch hat denn schon mal die Woche einen Kackhaufen bekommen? Wer hat schon mal eine Beleidigung bekommen die Woche? Und dann gehen die Hände hoch. Und dann frage ich so, ja, wie hat sich das denn angefühlt für euch? War blöd, schlecht, war nicht schön. Und dann fange ich halt an, auch mit den Kindern zu reden und sage, okay, was können wir denn da machen? Und so ein Kackhaufen, erstmal, ich mache das als Rollentraining, als Rollenspiel und ich bringe eine Rolle mit, die Chantal. Und Chantal ist Mobberin. Und diese Mobberin Chantal, der geht's halt schlecht und die läuft mit ganz vielen Kackhaufen rum, mit schlechten Gefühlen. Und die denkt, die wird ihre schlechten Gefühle los, indem sie Kackhaufen verteilt, indem sie Beleidigungen an andere gibt. Weil sie denkt, das ist der einzige Weg, wie sie diese schlechten Gefühle los wird. Und bei den Kindern ist es dann so, die verstehen dann schnell so, ah, die Chantal, der geht's gar nicht so gut eigentlich. Und die will mir nur einen Kackhaufen andrehen. Und die verstehen dann, nur weil Chantal sagt, du bist dumm zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass du dumm bist. Sondern nur, wenn ich anfange, diesen Kackhaufen anzunehmen und sage, oh Gott, Chantal hat gesagt, ich bin dumm, ich bin wirklich dumm, dann wird es zu einem Problem. Das heißt, ich setze da schon ein Mindset an und sage den Kindern, hör mal zu, nur weil Leute etwas zu euch sagen, was ihr seid oder wie ihr seid, heißt das nicht, dass ihr das seid. Und das ist schon mal der erste Schritt, bei dem ich ansetze. Weil mir auch unglaublich viel gesagt wurde, was ich bin oder wie ich zu sein habe. Von der Schule, auch durchaus Familie, was man so kennt, so üblicherweise. Aber es wird halt erst dann ein Problem für uns persönlich, wenn wir das halt alles annehmen und nicht hinterfragen. Und deshalb möchte ich da den Kindern schon von Grund auf so ein bisschen das geben, hey, ist das denn wirklich wahr, was gerade andere zu dir sagen oder über dich sagen? Das ist so der erste Startpunkt, sage ich jetzt mal.
Ich muss da an die Kindergartenzeit denken, wo ich eigentlich immer gefragt habe, wenn ein Kind zu mir kam und meinte, hier XY hat zu mir ABC gesagt, hat gesagt, ich bin dumm, dann habe ich immer gesagt, und stimmt das? Und habe damit im Grunde ja so ein bisschen das Gleiche gemacht, ne? Weil das Kind sagt dann natürlich nein, dann habe ich gesagt, sondern was stimmt denn? Ja, ich bin schlau, dann habe ich gesagt, ja, okay, ne? Und dann kannst du gleich. Also meistens hatte sich das Thema dann schon erledigt. Und es war wirklich überhaupt kein Problem mehr. Und da musste auch nichts mehr geklärt werden oder so. Weil dann natürlich der Satz von der anderen Person einfach schon komplett an Wirkung verliert, ne?
Absolut, das ist so unglaublich wichtig. Was wir halt auch halt bedenken müssen, weshalb ich auch in die Schulen reingehe. Nicht alle Eltern haben halt so das Wissen, wie sie am besten damit umgehen. Und da wären wir wieder bei diesem Beispiel, was ist mit Eltern, die Selbstmobbing erlebt haben und den Kram bis heute mit sich rumtragen und dann Verhaltensweisen entwickelt haben. Ich gebe einfach mal als Beispiel, die Person wurde in der gesamten Schulzeit gemobbt und hat als Lösung zum Überleben gewählt, sich klein zu machen, um nicht gesehen zu werden. Das wird hinten raus zu einem großen Problem. Im Job, im Alltag, in diversen Situationen. Ich sage nur Gehaltsverhandlungen, herzlichen Glückwunsch, das wird richtig Spaß machen. Du willst nicht gesehen werden, du versuchst die ganze Zeit im Unternehmen, dich klein zu machen, damit dich niemand sieht. Und dann sollst du eine coole Gehaltsverhandlung an den Tag legen. Das wird schwierig.
Aber lass uns erst noch mal bei den Kindern bleiben, bevor wir zu den
Ja,
Erwachsenen kommen.
klar.
Was bringst du denen dann bei? Also, wie kann ich als Kind am besten mich vor Mobbing schützen?
Vor Mobbing schützen ist, wie gesagt, mit dem Mindset starten, nicht alles glauben. Aber auch, wenn Kinder sowas sagen, weil was vielen Kindern nicht klar ist, wenn jemand zu mir kommt und anfängt, mich zu beleidigen, ich kann einfach weggehen. Ich kann einfach weggehen, ich kann zu meinen Freunden gehen und dabei aber ruhig und entspannt bleiben. Denn das, was die andere Person sagt, ist ja egal. Was ich aber auch wichtig finde, ist, über die Gefühle zu sprechen, weil es ist ja nur normal, dass wir dann vielleicht wütend werden, wenn jemand gemeine Sachen zu uns sagt. Und ich sage dann immer, ich gebe ihnen mehrere Möglichkeiten. Ich sage den Kindern, ihr könnt, wenn du nicht möchtest, kannst du dich einfach umdrehen und gehen und machst was Cooles mit deinen Freunden. Holst dir mehr die Geschenke, holst dir die guten Gefühle, machst was mit Freunden. Aber dann gibt es auch Kinder, die sagen, oh, ich muss jetzt aber was sagen. Und die ballen schon ihre Fäuste und du merkst schon so, sehr emotionale Situation jetzt für sie. Dann sage ich, hey, es gab nämlich eine neue Studie dazu über Mobbing. Und die haben gesagt, wenn es richtig um Mobbing geht, ist dieses Nichtsagen nicht immer so das Beste. Deshalb gebe ich denen mehrere Optionen. Und dann kann man sowas machen, wie sein Lieblingsgericht zu nehmen. Bei ganz vielen Kindern ist das Pizza. Und dann sagt das Kind zum Beispiel Pizza, dreht sich um und geht einfach weg. Und das heißt, das Kind hat was gesagt. So eine Chantal oder so ein Mobber, eine Bomberin, ist einfach total verwirrt. So, hä, wie Pizza, was? Ist irritiert. Das Kind hat schon was gesagt, hat sich behauptet quasi, auch verbal in der Situation, aber verlässt sofort den Gefahrenort oder ja. die Stelle der Beleidigung so ein bisschen.
Ah, also ich habe dann als Kind das Gefühl von Handlungsfähigkeit. Also ich habe was
Genau.
erwidert, ich kann was sagen, ich kann darauf reagieren und dich aus der, also jetzt nicht dich, sondern das Gegenüber aus der Fassung bringen. Und das gibt mir schon so, ne? Also ich glaube, häufig ist ja Mobbing verbunden mit so einem Gefühl von Machtlosigkeit, was dann natürlich
Genau.
große Angst macht, ne?
Ohnmacht, Machtlosigkeit, das ist kein schönes Gefühl. Und eine dritte Option, die ich denen immer gebe, ist, du kannst dem auch dein Gegenüber auch ein Geschenk geben. Das heißt, wenn so eine Chantal ankommt und dich beleidigt und sagt, ey, du bist voll dumm, und das Kind sagt dann, du siehst aber voll schlau aus. Und dann ist oft das Gegenüber total irritiert, logischerweise. Also wenn wir jetzt von Kindern ausgehen, die auf dem Schulhof miteinander sprechen, weil oft ist es ja so, dass die Person, die beleidigt, die will ja die Aufmerksamkeit. Die möchte irgendwie die Aufmerksamkeit. Oft, weil es vielleicht jetzt auch nicht so super zu Hause läuft. Also das sind ja immer mehrere Aspekte, die da mit reinspielen. Und irgendwo braucht dieses Kind jetzt diese Aufmerksamkeit. Und das Kind hat vielleicht gemerkt, ey, wenn ich auf dem Schulhof viele Kinder beleidige, dann bekomme ich Aufmerksamkeit von anderen Kindern, aber auch von den Lehrkräften. Cool. Und dann wird das so ein ungesunder Zyklus. Und deshalb da frühestmöglich schon einzugreifen, finde
Ich habe
ich
so viele
wichtig.
Fragen dazu. Also,
Ja,
ich
klar.
muss mich ein bisschen sortieren, damit ich die nicht alle vergesse. Also, erste Frage ist, du hast auch schon angedeutet, dass es sinnvoll ist, sich an andere zu wenden. Also zu seinen Freunden zu gehen, hast du gesagt. Ne, ich hab eine Erfahrung gehabt, also die habe ich nicht selber gehabt, sondern ein Kind.
Ja.
Das Kind wurde von einer Person beleidigt. Das Kind hatte so Flecken im Gesicht. Nichts Wildes, aber hatte irgendwie so einen Ausschlag halt im Gesicht, ne? Und da ist ein anderes Kind gekommen und meinte, bah, das sieht voll scheiße aus und geh mal lieber nach Hause, du bist voll ansteckend oder so, ne? Und dann sind halt sofort, also das Kind hat mir von dieser Erfahrung erzählt, aber der Rest der Klasse, also das Kind war in einer fremden Klasse, die haben Unterricht zusammen und der Rest dieser fremden Klasse ist sofort hingegangen und hat das Kind geschützt vor diesem Mobber und hat gesagt, ey, hör sofort damit auf, ne, lass das, sei nicht so gemein, du hast doch selber nur Probleme, sowas halt, Grundschule, ne? Und
Ja.
ich glaube, am Ende ist das, war mein Eindruck für das Kind eine positive Erfahrung gewesen. Ist jetzt ein Optimalfall. Aber wie wichtig ist das, dass ich mir ein Netzwerk aufbaue, dass ich Menschen um mich rum habe, dass ich auch darüber spreche, auch mit Lehrkräften, weil ich laufe ja auch Gefahr, irgendwie zur Petze zu werden. Und wie, was mich auch interessiert, wie war deine eigene Erfahrung damals? Wie hast du das gemacht?
Also meine eigene Erfahrung damals war, dass ich so getan habe, als würde es mir nichts ausmachen, was zu mir gesagt wird. Was auch vielleicht vergleichbar ist mit dem, ich wusste nicht, dass man weggehen kann, zum Beispiel. Das hätte mir damals schon sehr geholfen. Und ich habe mich sehr ohnmächtig und machtlos gefühlt, was kein cooles Gefühl ist, so. Und andere wussten halt auch nicht, was sie jetzt in dieser Situation machen sollen. Und das war damals auch kein Thema in der Klasse oder dass man da mit Lehrer, Lehrerin drüber gesprochen hat. Das war dann meistens in der Pause, dann wurde man beleidigt, man ist zurück im Klassenraum. Ja, war jetzt nicht so cool. Und ich habe das mehr so in mich reingefressen, würde ich sagen. So ein bisschen. Und wenn es irgendwie mal krass war, klar, dann habe ich das dann auch mal den Eltern erzählt. Aber ich hatte da auch von Anfang an sehr viel drin, irgendwie, ich muss damit alleine klarkommen. Und ja, irgendwie war das so sehr in meinem Kopf, weil ich nicht schwach sein wollte. Und ein Teil von mir auch wusste, dass ich nicht schwach bin, aber ich keine Ahnung hatte, wie ich das jetzt bestmöglich lösen soll. Das mit dem Klassenverbund, was du berichtet hast, das ist tatsächlich auch eine Übung, die ich, deshalb arbeite ich mit ganzen Klassen, auch mit denen übe. Denn ich finde es auch wichtig, Empathie zu üben und zu besprechen mit anderen Kindern. Das heißt, ich sage dann auch immer, hey, ihr als Klasse, mache Übungen auch für den Klassenzusammenhalt und sage, wenn ihr mitbekommt, dass von euch jemand oder von der Nachbarklasse beleidigt wird und so weiter, sage ich denen, hey, das und das könnt ihr machen, ihr könnt eingreifen, ihr könnt der Person helfen. Und da mache ich auch ein paar Übungen mit denen, dass sie da auch aktiv eingreifen. Und das macht denen dann auch sehr, sehr Spaß, weil ich das meistens so mache, dass ich halt die Chantal natürlich spiele und ein Kind dann das Opfer spielt und die anderen dann einfach nur hingehen und sich hinter dieses Kind stellen, breitbeinig, Arme neben dem Körper und mich anschauen. Und allein, also ich spüre das ja schon allein, wenn ich dann auf einmal so eine, am Ende steht meistens die ganze Klasse da, wenn so eine ganze Klasse hinter so einem einen Kind stellt oder schon einige Menschen und mich als Chantal dann anschauen, allein die Energie, die darüber kommt, ist Wahnsinn. Das ist faszinierend und es ist auch schön, diesen Zusammenhalt dann zu sehen. Und die Empathie, wir schützen jetzt diese eine Person. Das ist auch etwas, was ich aktiv fördere und was ich wichtig finde. Genau. Habe ich irgendeinen Teil der Frage jetzt gerade nicht
Ist
beantwortet?
auf jeden Fall eine sehr geile Erfahrung für so eine Klasse, glaube ich auch, ne? Dann wirklich einfach mal zu sehen, okay, vielleicht mag ich die Person nicht so gerne oder die Person mag mich nicht so gerne, aber wenn wir alle zusammenstehen, dann hat das schon eine krasse Energie. Die Frage noch mal so ein bisschen, wie wichtig ist es für ein Kind, sich dann anderen mitzuteilen? Oder wie
Sehr
hilfreich?
wichtig, sehr wichtig, weil eben, und das ist so ein Problem, was wir Erwachsene ja schon haben oder was ich immer wieder wahrnehme, dass auch wir Erwachsenen denken, ich muss allein damit klarkommen, mit Dingen, die wir erleben. Und es ist so viel einfacher, wenn wir mit Freunden sprechen, mit Partner, Partnerin sprechen, dass wir Menschen haben, mit denen wir sprechen können über unsere Gefühle. Und da das zu etablieren, auch, glaube ich, innerhalb der Familie zum Beispiel, finde ich auch super wichtig, dann zu sagen, hey, wir sprechen hier regelmäßig über unsere Gefühle. Und hier ist der Ort, hier ist dieser Safe Space, der sichere Hafen, wo wir alle darüber sprechen können und sagen können, was uns gerade beschäftigt. So. Und so sind dann auch die Eltern mit drin und wissen dann halt auch, wenn es vielleicht gerade nicht so läuft. Und so kann dann auch frühzeitig darauf geachtet werden. Und mittlerweile ist es ja auch, oder zumindest mit den Lehrkräften, mit denen ich arbeite, viele von denen etablieren auch so einen kleinen Morgenkreis, wo jeder mal sagen kann, wie er, wie sie sich fühlen, um so ein bisschen auch Bescheid zu wissen. Okay, welches Kind hat vielleicht gerade Probleme? Wo steht irgendwas an, um so ein bisschen Gefühl zu haben und da frühzeitig ja eingreifen zu können?
Okay. Jetzt kann, also ne, wir sprechen viel über Grundschule. Ich denke natürlich auch die ganze Zeit ältere Jahrgänge mit. So, ne, in der Pubertät, glaube ich, ist es auch ein Riesenthema. Das kann ja auch Ausmaße annehmen, wo ich als Kind total isoliert bin. Also wo, ne, es gibt ja oft in Klassen so diesen einen Menschen, der viel gemobbt wird oder vielleicht zwei, drei Menschen. Dazu habe ich zwei Fragen. Das erste ist, was mache ich denn dann, wenn im Grunde niemand da ist? Fangen wir mal damit an. Ich will dich nicht überfordern. Machen wir mal eins nach dem anderen. Was mache ich dann, wenn da keine Gruppe ist, an die ich mich wenden kann?
Also nehmen wir mal an, du hast wirklich gar keine Freunde in der Klasse, du hast niemanden, an den du dich wenden kannst und vielleicht vertraust du aber auch nicht dem Klassenlehrer, der Lehrerin. Da hofft man natürlich, dass dann zumindest Eltern vorhanden sind, mit denen ich darüber reden kann und sagen kann, hier, das ist gerade ganz schrecklich für mich in der Schule und achso, lass mich ganz kurz das Thema Lehrkraft auch noch mal aufnehmen. Ich weiß, die tun hier ihr Bestes und so. Und teilweise laufen die momentan auch wirklich gerade, ne, hier am Limit. So bekomme ich das aktuell mit in den Schulen. Aber Tatsache ist auch, Das Thema Mobbing ist noch nicht Teil der Lehrerausbildung.
Richtig, kann
Das
ich
heißt nur,
bestätigen. Ich bin ja in der Lehrerausbildung.
ja, also Lehrkräfte werden in diesem Thema nicht oder noch nicht ausreichend geschult. Das heißt, die wissen da noch gar nicht, was mache ich denn? Und da habe ich auch schon, und ich weiß, dass sie ihr Bestes tun, da habe ich aber auch schon Stories gehört, wo ich dann dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist definitiv nicht der richtige Weg, wie Kinder, die sich an die Lehrkräfte gewendet haben, und dann stellt sich die Lehrkraft vor so eine Klasse und sagt, ja, ich habe gehört, ihr mobbt dem Jan, seid mal netter zum Jan. Das wird in
Geil.
dieser Situation nicht helfen. Das wird Jan nicht helfen in dieser Situation. Sondern um vielleicht auch gerade mal den Lehrkräften da ein, zwei Dinge mit auf den Weg zu geben, wenn da welche vielleicht auch dabei sind. In so einer Situation wäre es wichtig, Jan zum Beispiel erstmal zu fragen, hey Jan, gibt es denn irgendwelche Kinder in der Klasse, mit denen du vielleicht jetzt nicht befreundet bist, aber die du schon nett findest oder wo du das Gefühl hast, das ist okay. Und dann holst du die erstmal ins Boot und sprichst auch mit denen und fragst, hey, wie nehmt ihr das denn jetzt wahr? Weil es ist wichtig, dass Mobbing ist ja eine Dynamik. Und wenn das in so einer ganzen Klasse hochpoppt, haben wir ja nicht nur Täter und Opfer, sondern wir haben Mitläufer, wir haben vielleicht Leute hoffentlich, die dem Opfer beistehen, Helfer, Helferinnen. Also wir haben ganz unterschiedliche Rollen, die wir dann haben in so einem Klassenverband. Und da ist es natürlich wichtig, auf der einen Seite also deshalb ist es so wichtig, mit der ganzen Klasse zu arbeiten und nicht irgendwie sich nur Täter und Opfer rauszusuchen, weil es geht noch viel weiter, weil man kann sich vorstellen, wenn wir dann welche haben, die mitmachen, also Mitläufer, die dann auch noch den Täter unterstützen, selbst wenn wir dann mit dem Täter sprechen und der macht nichts mehr. Dann sind die Mitläufer noch immer am Start, die weitermachen erstmal, weil die nicht mit ins Boot geholt wurden.
Yep,
Und deshalb
absolut.
ist das so schwierig in dieser Dynamik. Deshalb muss mit so einer ganzen Klasse einfach gearbeitet werden. Und deshalb muss da auch Empathietraining erfolgen und auch Aufbauarbeit wirklich von unten betrieben werden.
Absolut. Ich kann das total bestätigen. Ich bin ja, wie gesagt, in der Lehrerausbildung. Das heißt, also ich weiß nicht, ob ich die jemals abschließe, weil ich schiebe das immer weiter vor mir her, weil jetzt einfach beruflich hier so viel passiert. Aber ich kann, habe da schon tiefe Einblicke, habe ja auch an Schulen schon gearbeitet und so. Und das hat mich auch so ein bisschen entsetzt, dass man tatsächlich im Lehramtsstudium, man macht zwar Fachdidaktik, also man lernt, ich würde auch sagen, viel und in meinem Fall jetzt auch gut aufbereitet, lernt man schon eine Menge darüber, wie ich den Unterrichtsstoff gut vermittle. Ja, wie ich das also fachlich aufbereite und das erklären kann. Aber wir haben kein einziges Seminar dazu, in dem es ausschließlich darum geht, wie ich eine Gruppe führe. Ja, also wie, was habe ich überhaupt für eine Dynamik in der Gruppe? Und ich habe das aufgrund meiner anderen Ausbildung halt drauf. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich in eine Klasse komme, die mich nicht kennt, ich als allererstes gucke, wer die Anführer sind, wer die Klassenclowns sind, wer die sind, die Scheiße bauen und hol die auf meine Seite. Sofort. Und wenn die auf meiner Seite sind und ich bin Klassenlehrer und ich hab die, weil ich die begeistern kann, weil ich die mitnehmen kann, dann gibt es die Mitläufer, die folgen mir dann sowieso auch, weil die laufen ja mit. Und wenn ich die anderen dann auch noch kriege, was deutlich einfacher meistens ist, weil die ja nicht so rebellisch sind. Und ich habe dann noch das Mobbingopfer auf meiner Seite, dann habe ich einen Klassenverbund. Und wenn ich dann sage, in so einer Situation, wir halten hier zusammen, dann funktioniert das. Ja, weil wir ein gemeinsames Ziel haben, weil wir gemeinsam an Dingen arbeiten, weil ich die Leute mitnehme. Und ich finde es tatsächlich erschreckend, dass Lehrern, also ich finde es schlimm, was heißt erschreckend, aber ich finde es schlimm, dass man als Lehrer das nicht lernt, ne? Stattdessen habe ich 2, 3 Jahre damit verbracht, irgendwie mittelalterliche Literatur ins Hochdeutsche zu übersetzen. Also wir können hier an der Ausbildung der Lehrer, da kann man, denke ich, eine Menge besser machen. Und ich bin da bei dir, ne? Es sollte eine Menge passieren, aber es wäre auch zu kurz gedacht, irgendwie die Schuld bei Lehrern zu suchen, weil man muss das ja lernen, ne? Also das sind ja auch Leute, die gehen durch die Schule und dann kommen die an die Uni. So, und von der Uni kommen die in den Lehrerberuf. Und woher sollen die jetzt wissen, ja, wie man selber das nötige Selbstvertrauen aufbaut? Woher sollen die wissen, wie man sich als Mobbingopfer fühlt? Woher sollen die wissen, wie ich da so eine Klassendynamik reinbringe, wie ich mit Tätern umgehe? Da muss man ja alles lernen, ne? Und nur weil ich Lehrer bin, bin ich halt da nicht irgendwie sozial allwissend. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Was glaubst du? Also, was ist deine Erfahrung? Meine Erfahrung ist, dass die, ich würde sagen, eher Jugendlichen, meine Erfahrung ist, dass das an der Grundschule weniger stark ist. Ich habe so das Gefühl, da trifft es viele, aber ich habe das Gefühl, so in der Pubertät, siebte, achte, neunte Klasse, trifft es häufig immer die gleichen. Also, da haben wir häufig so Klassendynamiken, in denen es zwei, drei, ich nenne sie jetzt Opfer gibt, die halt zum Opfer gemacht werden von Tätern. Wir gehen gleich auch noch ein bisschen tiefer in diese Täter-Opfer-Dynamik rein. Aber meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die in diesem Alter gemobbt werden, auch jetzt nicht nur von ein, zwei Personen, weil vielleicht irgendwann mal was vorgefallen ist, sondern gerne von vielen, dass sie eine bestimmte Persönlichkeit haben. Wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung damit?
Leider ist das so, weil selbst wenn das unbewusst passiert, wenn jemand an die Aufmerksamkeit will oder sich irgendwie profilieren will vor der Gruppe, wenn wir jetzt mal von Teenagern ausgehen, und ich bin auch teilweise, ne, bis zur 8., 9. Klasse mit dabei, das ist auch sehr, sehr spannend. Und wenn die sich also so profilieren wollen, da legen die sich doch nicht an mit dem anderen größten Tier, in Anführungsstrichen, in der Klasse, sondern wen wählen die sich denn aus? Die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler, bei denen sie denken, da kriege ich keine Widerworte, die sagen nichts, die ducken sich weg und die trauen sich eh nicht, was zum Lehrer, zur Lehrerin zu sagen. Und vielleicht trauen die sich auch noch nicht mal, was zu Hause zu sagen. Und ja, also das ist halt der Grund, warum ich finde, dass da definitiv eine Stärkung auch von Seiten Opfer in Anführungsstrichen jetzt, aber dass Opfer einfach gestärkt werden sollten. Was halt das Mindset angeht, weil oft haben diese Opfer ja auch kein sonderlich gutes Mindset über sich selbst. Also was denken sie über sich selbst? Und im aller, also ich sage jetzt mal im allerschlimmsten Fall, wenn es wirklich so eskaliert und eine ganze Klasse gefühlt auf eine Person geht, gibt es ja auch durchaus, ja, muss dieses Kind erstmal aus dieser Klasse rausgenommen werden. Das ist ja wie, wenn wir uns ein Aquarium vorstellen und jemand schüttet da irgendeine andere Flüssigkeit rein und dieses ganze Wasser ist jetzt schwarz. Da musst du ganz schön viel Wasser nachschütten, das kriegst du nicht mehr klar. Da musst du den Fisch erstmal rausholen aus diesem Wasser und ein anderes Becken setzen, damit er sich akklimatisieren kann. Dann stärkst du diesen Fisch, also diesen Mensch, und setzt ihn dann in eine andere Klasse. Weil ansonsten, ja, also wenn wir wirklich da so eine festgefahrene Dynamik haben, wo man wirklich merkt, vorrück, da geht eigentlich gar nichts mehr und gefühlt die ganze Klasse ist gegen eine Person, dann tun wir diesem Menschen ja auch nichts Gutes, die einfach in dieser Situation zu lassen, weil das wird dann richtig gefährlich. Wenn die Person jeden Tag in diese Klasse reingeht und von allen Seiten gefühlt einen auf den Deckel bekommt, da können wir wirklich davon ausgehen, dieser Jugendliche wird gefährdet sein, suizidgefährdet sein.
Also wenn ich an den Jungen denke, der in meiner Klasse damals gemobbt wurde, dann hätte dem das auch nicht geholfen, den in eine Parallelklasse zu setzen, weil der wäre da auch gemobbt worden.
Ich meine eine
Das
andere
muss man.
Schule.
Ja, genau. Also man muss ja so ein bisschen gucken, ne? Ich bräuchte ja eine Klasse, in die der jetzt reinkommt, die dementsprechend sozial ist. Ne? Die das schafft, den aufzufangen. Wenn das jetzt ein Mensch ist, das ist ja längst nicht immer der Fall, wenn jemand gemobbt wird, dass das daran liegt, dass der jetzt eine bestimmte Persönlichkeit hat. Aber es gibt
Nee.
eben Kinder, die sehr unsicher sind, die sich kaum wehren können und die viel Angriffsfläche bieten. Ne? Ich habe
Ja.
interessante Studien dazu gelesen, die ich jetzt leider nicht zitieren kann, weil es länger her ist, aber wer sucht, der findet, in denen man schön zeigen konnte, dass Täter, ne, ich spreche jetzt von Tätern und Opfern, gleich klären wir das, aber jetzt weil es einfacher ist. Der Täter sucht sich natürlich Schwächen von der Person raus. Ja, du trägst eine Brille, du bist
Klar.
klein, du hast irgendwie billig Klamotten und nicht wie wir die coolen Klamotten, sondern du kaufst irgendwie beim Discounter ein. Du stinkst, du hast Pickel, was auch immer. Ja, du bist übergewichtig. Wir suchen uns so äußere Merkmale, aber über 80%, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mindestens 70, aber ich glaube sogar über 80% der Kinder haben solche Merkmale.
Ja,
Und
richtig.
trotzdem werden nicht über 80% der Kinder gemobbt. Ja, das heißt, und du hast es gerade angedeutet, der Täter sucht sich ja ein leichtes Opfer.
Richtig.
Und meine Haltung ist deswegen gegenüber Eltern, ich arbeite ja mit Eltern, dass wir eine Aufgabe haben, unser Kind so selbstbewusst zu machen, dass es nicht zum Opfer wird. Ja, also ich glaube sogar, ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass wir das Problem Mobbing an sich nur lösen können, wenn wir Opfer stärken. Und ich bekomme immer
Definitiv.
noch eine Menge Widerstand bei dieser These, weil dann viele Leute sagen, nee, das kann es nicht sein, wir müssen Täter bestrafen. Ne? Deswegen lass uns da mal ein bisschen eintauchen. Du hast gesagt, der Mobber sucht sich ein Opfer, bei dem er sich profilieren kann, wo er weiß, das wird sich keine Hilfe suchen, kann sich nicht wehren und so weiter. Warum macht er das? Weil ich könnte mich ja eigentlich, wenn ich mich profilieren will, da müsste ich mir ja eigentlich den Stärksten aus der Klasse nehmen und mich mit dem anlegen. Dann würde ich mich ja wirklich profilieren. Dann würde ich ja zeigen, ich bin mutig. Ja, ich lege mich mit dem an. Und wir wissen ja auch im Sozialen, dass das funktioniert. Wenn jetzt der Stärkste in der Klasse den Schwächsten mobbt und ich stelle mich schützend davor und biete dem Starken meine Stirn, dann wird es dem Großteil der Klasse imponieren.
Richtig. Da werden wir halt deshalb, ne, wir haben jetzt gesagt, vereinfacht Täter-Opfer. Ja, und das ist genau die Sache. Dieser Täter ist halt eben nicht mutig. Weil wäre er ja mutig, würde er ja jemanden sich suchen, der quasi ebenbürtig ist und würde sich mit dem oder mit der messen, sozusagen. Aber weil diese Person eigentlich tief in sich eine Unsicherheit trägt, muss sie das ja an andere geben. Da wären wir nämlich wieder bei diesem Kackhaufen, schlechte Gefühle. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der glücklich ist mit sich und seinem Leben und zu anderen geht und die beleidigt. Das wird nicht passieren. Es laufen nicht Leute rum, so, ey, ich lebe gerade mein Leben, ich habe so Spaß, es ist toll, jetzt jemanden beleidigen. Das kommt gar nicht, das kommt gar nicht in den Kopf, sondern das ist tendenziell, ich fühle mich gerade schlecht. Was kann ich machen, um mich weniger schlecht zu fühlen? Und dann kommt dieses, okay, ich beleidige jemanden, weil ich habe es vielleicht nicht anders gelernt. Vielleicht ist es die Sprache, die zu Hause auch vorrangig geführt wird, dass man sich untereinander zu Hause beleidigt. Also es gibt ja, ne, leider die diverse Dinge da. Und dann bin ich in der Situation, dass sich die Person nicht gut fühlt und dadurch ja auch nicht stark. Wenn ich mich nicht gut fühle, fühle ich mich ja nicht stark, sondern da fühle ich mich eher so geschwächt. Also muss ich jetzt irgendwas machen, um mich stark zu fühlen. Also nehme ich mir den Schwächsten, damit ich mich stark fühle. Ich meine, das ist ganz klar. Ist natürlich nicht gesund, erst recht nicht für das Opfer, ist es echt blöd. Aber deshalb ist es wichtig, auf der einen Seite, also ich habe in so einer Klasse ja meistens in Anführungsstrichen Täter und Opfer, Mitläufer alle. Aber generell, dass ich da sage, okay, es ist wichtig, die Kinder zu stärken, alle, also auch den Täter, aber bewusst mit diesem, ich gebe dir aber Handlungsoptionen, wenn du dich schlecht fühlst. Weil du weißt nicht, was du tun kannst, wenn du dich schlecht fühlst. Wir sprechen auch ganz viel über Gefühle. Und
Ja,
das
klar.
verstehen die in der Grundschule, weiterführende Schule, die sind ja schlau. Hallo, die sind
Ja.
klug. Das kriegen die hin.
Ja. Also genau, du
Und
meinst
ja.
natürlich nicht, wenn du sagst, den Täter stärken, dann meinst du natürlich nicht seine Macht erweitern, damit er noch besser unterdrücken kann, sondern du meinst ihn zu
Nein.
stärken, weil er aus Schwäche heraus unterdrückt, ne,
Genau.
um da eben von der Seite auch ihm zu helfen. Genau, ich würde noch hinzufügen, das hast du zwar gesagt, du hast gesagt, ihm geht's nicht gut. Ich glaube, oft ist es auch einfach ein Schutzmechanismus. Das ist ja das Gleiche, ne? Klar, ihm geht's nicht gut, aber solange ich jemanden mobbe, werde ich selbst nicht zum Opfer. Und ich habe Riesenangst, zum Opfer zu
Genau.
werden. Also werde ich lieber schnell zum Täter. Und das gilt natürlich auch ganz besonders für Mitläufer. Ich würde sagen, wenn ich mich analysiere in meiner Schulzeit früher, war ich Mitläufer. Das hat ja damit zu tun, sich selbst zu schützen. Ne? Also, ich will nicht zum Täter werden, ich will nicht zum Opfer werden. Jetzt gibt es schon ein Opfer, dann gehe ich da mit drauf, weil dann gehöre ich zur Gruppe derjenigen, die sicher sind. So, ne?
Genau, richtig.
Weil sonst, wenn ich mich auf die Seite des Opfers stelle, dann stürzen die sich alle auf mich. So.
Ist die Angst
Das
dann.
heißt also, genau, die Angst. Das heißt also, der Täter hat Angst, ist unsicher. Das bedeutet, der Täter ist auch ein Opfer.
Ja, und deshalb habe ich auch so ein bisschen, finde ich, diese Begriffe, ja, du musst das irgendwie benennen, Täter, Opfer, schwierig. Und deshalb finde ich auch schwierig, wenn Eltern natürlich aus einer Wut heraus oder aus der Sorge heraus, weil meinem Kind geht es nicht gut, sagt, wir müssen die Täter härter bestrafen. Aber diese Täter sind oft nicht nur Täter, sondern Opfer zugleich. Irgendwo in anderen Bereichen, vielleicht zu Hause. Oder die waren vorher mal Opfer und sind jetzt Täter geworden. Also es gibt, das ist fließend alles. Und das ist so ein bisschen das Problem. Mir wäre es auch recht oder mir wäre es vielleicht auch ein bisschen lieber, wenn es einfach schwarz-weiß wäre. Und ich würde sagen, ach, guck mal, da ist weiß, da ist schwarz. Ganz einfach, mit weiß machen wir A, mit schwarz machen wir B. Aber das ist alles fließend, weil wir Menschen einfach sehr ambivalent sind. Und deshalb ist es so wichtig, alle zu stärken, auch die Opfer, und trotzdem diese Empathie in einer Klasse zu entwickeln, füreinander da zu sein und da auch den Handlungsoptionen zu geben, weil die fehlen ja. Ansonsten muss ich ja nicht so einen Quatsch machen. Ja,
Ja.
also, und da finde ich es nämlich auch schwierig, wenn man dann zu so einem Täter hingeht und sagt, härtere Strafen und so weiter und so fort. Weil erstens, wenn das jemand ist, der wirklich Aufmerksamkeit will, was gebe ich dieser Person gerade? Noch mehr Aufmerksamkeit. Und zweitens haben wir ja auch herausgefunden, dass so ein Täter jetzt nicht unbedingt das coolste, tollste Leben hat, sondern sich eigentlich selbst schlecht fühlt oder wie so ein kleiner Kackhaufen fühlt. Und deshalb versucht, den irgendwie loszuwerden und eigentlich nicht weiß, wie. Und da es aber so komplex ist, und ja auch nicht, leider nicht überall die Ressourcen vorhanden sind, um das aktiv in eine Klasse reinzubringen. Und wenn wir halt diese Situation haben, wo wir ganz klar sagen, okay, wir haben Täter, wir haben Mitläufer, wir haben alle so, und wir haben auf einmal wirklich nur noch eine Person, die auf der anderen Seite steht. Und die Lehrkräfte wissen jetzt auch nicht, okay, was machen wir denn jetzt? Und erst da habe ich auch schon erlebt und sage, okay, wir geben den in die Parallelklasse. Und das ist dann oft schwierig, weil eigentlich müssen wir die Person, also in Anführungsstrichen jetzt das Opfer, die müssen wir eigentlich erstmal stärken und vom Mindset her irgendwie erstmal abholen, weil mit welchen Gedanken geht denn diese Person dann in die neue Klasse? Garantiert mit den
Angst.
gleichen Gedanken, boah, ja, mit Angst, mit, oh Gott, das wird genauso laufen in der nächsten Klasse. Und eventuell wird sich diese Person dann auch, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, komisch verhalten, aus einer Angst heraus und
Ja.
wird dann tatsächlich wieder in diese Opferrolle gedrückt, oder geht automatisch in diese Opferrolle in die Klasse rein.
Exakt.
Und
Ja.
das ist dann ein Problem.
Genau, und ich wollte im Grunde genau darauf hinaus, also du hast mich da jetzt schon wunderbar korrigiert. Im Grunde ist diese Einteilung in Täter und Opfer total falsch. Und das haben wir jetzt aus zwei Seiten beleuchtet. Ja, wir haben einmal klar gemacht, dass der Täter auch Opfer ist. Und das ist es ist zu 100% so. Ja, weil, wie du gesagt hast, wenn ich total glücklich und ausgelassen bin, dann werde ich nicht zum Täter. Und
Ist so.
gleichzeitig haben wir auch schon beleuchtet. Ich habe dir schon gesagt, ich bin seit 4:30 wach heute Morgen. Ich bin nicht so ganz auf der Höhe. Wir haben auch schon beleuchtet, dass das Opfer auch immer Täter ist. Ja, weil ich ja bestimmte Verhaltensweisen an den Tag lege, die mich zum Opfer machen. Ja, und das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, dieser Satz, und triggert viele, aber wir müssen ja nochmal klar machen, was Täter bedeutet. Täter bedeutet, dass ich in Aktion bin, dass ich verantwortlich bin. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ich was Schlimmes mache in dieser Täter-Opfer-Dynamik. Ja, es bedeutet nicht unbedingt, dass ich etwas Schlimmes mache. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe als Jugendlicher und ich lege ein Sozialverhalten an den Tag, was dazu führt, dass andere Kinder mir nicht vertrauen, nicht mit mir spielen wollen, mit mir nichts zu tun haben wollen, dann bin ich in der Situation Täter, weil ich tue Dinge, die dazu führen, dass ich sozial nicht akzeptiert bin. Das bedeutet nicht, dass dieses Kind schuld ist, weil es ist ja auch wieder Opfer, weil es hat diese Dinge ja nie gelernt. Das heißt, diese ganze Begrifflichkeit von Täter und Opfer wird damit eigentlich obsolet. Und wir haben im Grunde einfach eine traurige Dynamik, in die man jetzt
Ja.
eingreifen kann. Das ist ja ähnlich wie mit meinen Beziehungsthemen. Da gibt es dann häufig eine traurige Dynamik. Da ist nicht der eine oder die andere schuld. Da ist niemand schuld, sondern das hat sich einfach so entwickelt. Die eine Person hat sich so entwickelt, die andere Person hat sich so entwickelt. Die kommen jetzt in einem Klassenverbund aufeinander, der nicht funktioniert. Und weil Menschen so sind, wie sie sind, passieren solche Dinge. Und das bedeutet im Grunde, dass die Verantwortung, diese Dinge zu ändern, bei uns Erwachsenen liegt. Weil wir haben jetzt die Ressourcen, um da
Ja.
einzugreifen. Ja. Deswegen lass uns kurz über die Eltern sprechen. Nein, ich habe noch eine Frage dazu, zu den Kindern davor. Und zwar eine ganz spannende Frage, ganz schwierige Frage, finde ich. Wenn jetzt aus Mobbing Gewalt wird, was hältst du davon, jetzt mal nicht professionell, sondern ganz persönlich, gerne auch professionell. Was hältst du davon, Gewalt mit Gewalt zu begegnen? Also nehmen wir an, ich habe jetzt ein Kind, das wird in der Schule von den drei Stärkeren irgendwie drangsaliert und geschubst und geschlagen. Ich kenne einige Eltern, die ihrem Kind dann sagen würden, und hier haben wir ja jetzt eine ganz schwierige Situation, weil, wenn ich jetzt zurückschlage, dann übe ich natürlich selber Gewalt aus. Ne? Also ich mache ja im Grunde genau das Gleiche, was andere auch machen. Gleichzeitig, es gibt Situationen aus meiner Erfahrung, in denen was anderes nicht mehr hilft. Ja, nämlich Situationen, in denen ich getestet werde. Also, ne, der Mensch, der sich jetzt jemanden suchen will, der sich jetzt ein Opfer suchen will, geht ja hin und guckt, mit wem kann ich es machen. Und meine ganz persönliche Erfahrung aus meinem eigenen Leben ist, wenn ich mich wehre, dann ziehe ich vielleicht den Kürzeren. Das heißt, ich, um es einfach mal so zu sagen, ich bekomme am Ende eine aufs Maul. Aber das passiert mir nur genau einmal, weil diese Menschen jetzt erlebt haben, ich wehre mich, ich stelle mich dem Kampf, um den es am Ende dann geht, übe also auch Gewalt aus, krieg aufs Maul und trotzdem werde ich in Ruhe gelassen. Weil diese Menschen jetzt merken, okay, der wehrt sich, der hat Mut, der ist in der Lage, der traut sich auch zu kassieren, auch wenn er in der schlechteren Situation ist, und wir suchen uns jetzt ein leichteres Opfer. So, deine Blicke sprechen schon Bände, dass das ist keine einfache Frage, aber wie siehst du das?
Ich glaube, dass Gewalt nur Gegengewalt erzeugt. Ich bin unter anderem auch, bin ja bei ganz vielen Schulen unter anderem, aber auch in der Förderschule in einem sehr schwierigen Gebiet, sage ich jetzt mal so, unterwegs. Und dieses, wenn ich mich wehre, lassen die mich in Ruhe, stimmt da halt nicht. Also wir reden jetzt wirklich von, in jeder Pause gibt es eine Schlägerei, ne? Also wir reden von dem Level, ne? Um zu verstehen. Einmal in der Woche kommt die Polizei, das Level sprechen wir jetzt drüber. Und dieses, wenn ich mich wehre, dann gibt es keine weiteren Probleme, ist nicht, also ich erlebe es dort, wenn ich dort bin, das ist nicht der Fall, sondern Gewalt erzeugt noch mehr Gegengewalt. Und das weiß man dann teilweise schon, dass die zwei Kinder in der Pause immer wieder aufeinander losgehen. Und das ist nicht so, ich beweise, indem ich einmal stark bin und dann lassen wir uns in Ruhe, sondern das ist dann auf einmal permanent dieses Gegeneinander, weil halt so viele Ebenen mit reinspielen. Ja, teilweise tatsächlich auch. Das Fass möchte ich jetzt eigentlich gar nicht
Nee, ich
aufmachen, aber
verstehe schon.
teilweise auch noch religiöse Punkte oder auch herkunftsmäßige Punkte. Also da sind viele Sachen, die aufeinander knallen.
Genau, und da gibt es auf jeden Fall diese Dynamik. Ich nenne das das Pulverfass. Ja, also wir haben da so ein Pulverfass. Das sind jetzt, da will die eine Person eigentlich nur, dass die andere sich wehrt, weil sie wirklich gewaltbereit ist. Würdest du denn sagen, es gibt Situationen, wie ich sie gerade beschrieben habe, in denen das Thema beenden kann?
Ich glaube, die Sache ist die, wenn du in einem Umfeld bist, wo du eigentlich schon Gewalt erwartest, ist ein geschriebenes Stopp, ohne direkt in die Gewalt überzugehen, schon mal wie so ein Bruch von dem typischen Verhaltensweise und von der Norm. Und das kann schon mal helfen. Dennoch ist es natürlich wichtig, in so einem Fall Lehrkräfte mit reinzuholen, um diese Dynamik aufzubrechen. Weil wenn du dann das ja immer wieder hast, das sind ja Verhaltensweisen, muss ich dir nicht erzählen, je öfters wir etwas tun, desto mehr festigt sich das natürlich. Und wenn wir bestimmte Verhaltensweisen mit bestimmten Menschen dann koppeln, und das ist der, wo, mit dem ich mich jede Pause schlage auf dem Schulhof, wenn es dann schon irgendwann so abgespeichert ist, dann ist es halt sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass du dich schon wehren kannst oder abwehren kannst irgendwie körperlich in so einem Moment. Und ich hoffe dann natürlich, dass auch meine Arbeit so geholfen hat, dass dann auch andere helfen, hoffentlich in dem Moment, diesem Opfer quasi zur Hilfe kommen. Und die Person Stopp ruft, die anderen noch dazukommen, Stopp rufen und das dann auch geklärt wird und nochmal aufgegriffen wird im besten Fall. Und man darüber redet, okay, wie ist es denn jetzt wirklich dazu gekommen? Woher kommen diese Gefühle und das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten? Das wäre
Ja,
wichtig.
ich habe das Gefühl, du weichst ein bisschen der Frage aus. Also deine Antwort ist sehr diplomatisch. Formulieren wir es mal so: Wenn du ein Kind hättest oder ein Kind von der besten Freundin oder so, was auch immer du dir besser vorstellen kannst. Kannst du dir vorstellen, also würdest du diesem Kind sagen, nie unter keinen Umständen solltest du Gewalt anwenden, oder kannst du dir eine Situation vorstellen, in dem du dem Kind sagst, schlag zurück?
Es ist schwierig, mir eine Situation vorzustellen, wo ich sage, schlag zurück. Doch es gibt eine Situation, wo ich mir das vielleicht vorstellen kann, wenn ein anderes Kind einen riesengroßen Stein in der Hand hat. Und dann würde ich sagen, tritt das andere Kind. Weil wenn ein anderes Kind schon einen Gegenstand in der Hand hat, um dich damit zu, also gefährlich einfach, ja, großer Stein, Ziegelstein, whatever, dann würde ich schon sagen, entweder lauf halt komplett weg in der Situation oder dreh die Person, dass du die nicht nah an dich dran lässt einfach, weil das ist natürlich echt gefährlich. Ich hoffe natürlich nicht, dass es überhaupt zu so einer krassen Situation kommt, ne?
Ja, das hoffen wir
Dass
alle
wir da
nicht.
viel,
Das ist klar.
ja, dass wir da früher eingreifen können natürlich, ja. Ich glaube, das wäre so die einzige Situation, wo ich mir vorstellen könnte, okay, in so einer Situation bitte, darfst du treten, dass die Person hoffentlich diesen Stein, was auch immer, verliert, weil das ist super gefährlich.
Also ich will dir mal von zwei Erfahrungen berichten, die ich gemacht habe, als ich schon aus der Schulzeit raus war. Wobei, nee, also es ist beides nicht in der Schule passiert, so, aber es war zu meiner Schulzeit. Einmal gab es die Situation, da wurde ich in der Oberstufe, bin ich feiern gegangen und ich wurde in der Disco von irgendwem angemacht. Und das waren irgendwie drei Jungs und die sind dann auch so mehr und mehr gewalttätig geworden und haben mich dann so rumgeschubst. Und dann habe ich einem von denen eine reingehauen. Und dann hat der zurückgehauen. Und dann haben wir uns so ein bisschen gekloppt und danach haben wir ein Bier getrunken und haben uns den Rest des Abends wunderbar verstanden. Das heißt, Thema war erledigt. Wir haben uns wunderbar verstanden dann tatsächlich, ja. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam. Es hat sich irgendwie hochgeschaukelt. Ich habe denen halt gezeigt, ich habe Mut, ich kann mich wehren und so weiter. Dadurch haben sie mich respektiert. Dadurch kam es zu einem sehr guten Outcome, wie ich finde. Ja, weil niemand hat sich was getan, alles ist gut ausgegangen. Und wir haben uns verstanden, also eigentlich ja das Optimum. Wir haben aus dieser Feindschaft eine Freundschaft gemacht für einen Abend. Ja, also wir sind jetzt keine Freunde geworden, aber ne? So. Zweite Situation: Da gab es diesen Typen im entfernteren Umfeld, da ging es um Mädchen und er wollte halt irgendwie mir was Böses tun und ich wusste das. Ja, und der war 5 Jahre älter als ich und auch einige Kilos schwerer als ich. Und dann kam es irgendwann zu dieser Situation. Ich wusste also genau, der wartet eigentlich nur darauf, mir eine reinzuhauen. Und es kam zu dieser Situation, wo er mir dann begegnet ist. Der hat mich gesehen aus der Entfernung und er ist sofort auf mich zugerannt, wie so ein Verrückter. Und ich habe mich einfach nur hingestellt und habe meine Arme ausgebreitet. Ich weiß nicht genau, was mich in dem Moment geritten hat, aber ich habe einfach meine Arme ausgebreitet und habe den voll in mich reinrennen lassen. Und bin geflogen. Ich hatte zum Glück einen Rucksack an. Ich weiß das noch genau. Ich bin rückwärts geflogen und bin dann so ein bisschen auf meinem Rucksack gerutscht. Und dann war alles gut. Also mein Gefühl war in dem Moment, ihm tat das plötzlich total leid, weil er hat irgendwie mit Gegenwehr gerechnet oder vielleicht sogar drauf gehofft, weil der hätte mich halt zerstört. Und dadurch, dass ich ihn einfach mich habe umrennen lassen, habe ich eine Situation erschaffen. Es waren noch einige dabei, die haben es alle gesehen, dass er so ein bisschen der Böse war irgendwie, ne? Viel größer, viel stärker. Und ich glaube, er war selber davon erschrocken und überrascht. Und dann war das Thema erledigt. Er hat mir dann hochgeholfen sogar. Wir haben uns die Hand gegeben und sind getrennte Wege gegangen. Analysiere das mal für mich.
Aber das zeigt ja auch gerade an der zweiten Situation wieder, dass da viel mehr immer mit im Spiel ist, weil unsere Psyche ja immer mit dabei ist. Und ich meine, du bist stehen geblieben, hast ihn quasi dich umrennen lassen. Und wir können ja durchaus auch von uns selbst oder von unserem Verhalten selbst schockiert sein. Oder manchmal Dinge tun, wo wir hinterher denken, wow, so wollte ich das aber eigentlich gar nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Und das Problem dabei ist eigentlich immer, dass wir nicht mit unseren Gefühlen klarkommen. Und das war jetzt ja wohl auch der Fall bei den drei Herren in der Diskothek, die mit ihren Gefühlen nicht klarkamen oder nicht gelernt haben, anders mit so einer Situation umzugehen. Und wo es aber ein bisschen schwierig wird, nehmen wir mal an, du fährst jetzt, weiß ich nicht, mit der Bahn und es ist spät abends, du kommst raus, da stehen dann fünf Typen und die sagen, hey, wir wollen dein Portemonnaie und dein Handy. Würdest du denken, es ist eine gute Idee, sich mit denen zu prügeln?
Ja, das kommt drauf an, ne? Es kommt auf die Situation an. Aber wenn ich sehe, dass die körperlich überlegen sind und gewaltbereit sind, also Scheiß auf Portemonnaie und Handy. Ne?
Genau.
Also
Und das ist so ein
kann ich
bisschen
mir ja
die
neu besorgen.
Sache. Genau. Und das vermittle ich zum Beispiel auch immer den Kindern, dass sie das Wichtigste sind und dass es am wichtigsten ist, dass sie gesund sind.
Aber du hast ja auch gesprochen davon, dass ich lernen muss, gesunde Grenzen zu setzen. Das heißt, gehen wir mal zurück in die Schule. Jetzt geht das Kind in die Schule und da kommt das andere Kind mit zwei Freunden und sagt, gib mir dein Pausenbrot. Was ist jetzt das Richtige? Also ich kann jetzt ja dem mein Pausenbrot geben, aber dann wissen die, mit mir kann man es machen. Am nächsten Tag wollen die wieder mein Pausenbrot. Oder ich kann sagen, nee, mache ich nicht. Dann laufe ich Gefahr, dass mir was passiert. Entweder jetzt oder vielleicht nach der Schule. Ist ja ganz schwierig, ne? Wie gehe ich damit um?
Also in dieser Situation würde ich definitiv sagen, nein, du kannst mein Pausenbrot nicht haben, weil ich da ja eine Grenze ziehe. Ja. Und trotzdem würde ich das dann auch, also wenn man jetzt von Kindern spricht, das durchaus den Freunden irgendwie erzählen, vielleicht bekommen die das sogar mit, dass man so ein bisschen auf sich aufpasst, dass halt nichts passiert nach der Schule oder dass man vielleicht dann auch Lehrer, Lehrerin kurz erzählt, hey, das und das ist vorgefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht noch ein Nachspiel gibt, dass es da vielleicht noch Konsequenzen gibt. Und im besten Fall sagt dann die Lehrkraft nämlich auch, hey, dann macht es doch heute mal so, dass ihr zusammen oder mit mehreren nach Hause geht heute, ausnahmsweise. Und vielleicht zu der einen Person nach Hause geht und von da läufst du dann weiter oder vielleicht kann man da abgeholt werden. Also gibt ja bestimmt ein paar Optionen.
Ich merke schon
Aber
der,
tatsächlich,
Entschuldigung, sprich.
ja, nee, und also das würde ich tatsächlich in dem Moment, da würde ich ganz klar nein sagen, weil, ja, weil es ist
Ja.
definitiv so, dass dann immer mehr gefordert werden würde.
Ja, und in der Bahn würdest du aber empfehlen, jetzt Handy und Portemonnaie abzugeben, weil niemand da ist. Also, ne, ich
Ja.
höre so ein bisschen raus, der Unterschied ist, hier gehe ich dann wieder zu anderen und hole mir
Ja.
Hilfe. Und in der
Ja.
dunklen Bahn in der Nacht bin ich alleine und bin
Richtig.
halt schutzlos ausgeliefert. Okay, ist es dann sinnvoll, wenn ich jetzt in so einer Situation bin, da kommen jetzt drei Jungs, nein, ich gebe euch nicht mein Pausenbrot und ich spreche das dann an. Ist das sinnvoll, das laut und deutlich anzusprechen? Also nehmen wir mal an, wir hatten vorhin das Beispiel,
Ja.
jetzt kommt der Lehrer und sagt, ja, der Paul hat gesagt, ihr mobbt den, hört mal damit auf. Was ist denn, wenn Paul jetzt im Unterricht aufsteht und sagt, hier, die drei sind vorhin zu mir gekommen und haben gesagt, sie wollen mein Pausenbrot? So dass alle in der Klasse das hören. Ist das besser?
Kommt ein bisschen drauf an. Warum kommt das ein bisschen darauf an? Wenn sich diese drei jetzt sehr angepiekst fühlen, persönlich, weil es einer Bloßstellung gleich ist, weil die vor den anderen, die wissen ja durchaus, ey, es ist eigentlich nicht okay, dass ich zu einem anderen Kind hingehe und sage, ich will dein Brausenbrot haben. Also, die sind ja nicht dumm. Das ist denen durchaus bewusst, dass das kein cooler, dass das nicht cool ist, was sie da gerade tun. Oder dass es nicht der, ich sag's mal so, dass es nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht, das zu tun. So möchte ich es mal vielleicht formulieren. Und wenn sie dann natürlich vor der ganzen Klasse geoutet werden und gesagt wird, boah, die drei wollten mein Pausenbrot haben, dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder die sagen wirklich, boah, wir schämen uns und wir machen das nie wieder, aber je nachdem, wie die charakterlich drauf sind, kann es auch sein, dass das genau das Gegenteil passiert. Und diese drei dann sagen, boah, der hat das vor der Klasse gesagt. Jetzt bereiten wir dem mal eine ganz tolle Zeit die nächste Woche. Also das ist so, ne, das menschliches Verhalten ist halt sehr unterschiedlich.
Ja.
Und da kommt es so ein bisschen drauf an, wie gut kann ich auch diese Person einschätzen. Ja, also auf dem Schulhof würde ich definitiv sagen, laut sagen, hey, nein, das ist mein Brot. Das ist auch im besten Fall halt andere mitbekommen, weil ich da ja nie komplett allein bin auf dem Pausenhof. Und das zu machen in der Klasse, wäre ich eher ein bisschen vorsichtig tatsächlich, je nachdem, wie gut ich halt die einschätzen kann tatsächlich.
Okay. Okay, dann kommen wir mal ein bisschen zu den Eltern. Was können die jetzt tun? Was kann ich tun, um mein Grundschulkind oder mein pubertierendes Kind vor Mobbing zu schützen, wenn es jetzt noch nicht passiert ist? Also wie kann ich in die Prävention gehen mit meinem Kind? Worauf sollte ich achten? Vielleicht auch schon bevor es in die Schule kommt.
Ja, was du auch schon angesprochen hast, definitiv dem Kind beibringen, also fördern im Selbstbewusstsein und da stärken und auch einmal in Raum schaffen, dass das Kind jedes, wenn irgendwas ist, immer mit mir sprechen kann. Das ist auch ganz wichtig, dass klar ist, ich kann immer mit meinen Eltern, mit einem Elternteil reden, egal was passiert eigentlich in meinem Leben. Das ist natürlich der beste Fall. auch wenn die gerade mitten irgendwie in ihrer Teenagerphase sind und die Eltern super uncool sind, aber dass sie trotzdem wissen, hey, ich finde die zwar uncool, aber wenn irgendwas ist, weiß ich, ich kann zu denen gehen einfach. Das ist schon mal super wichtig. Und definitiv ihnen halt so viel Selbstbewusstsein wie möglich mitzugeben und am besten Fall natürlich auch ihnen zu vermitteln, wie sie mit ihren eigenen Gefühlen umgehen können. Nun ist so ein bisschen die Sache, dass ja, man hört es schon an meinen Tipps, die Eltern dafür durchaus auch einiges an Selbstreflexion leisten müssen. Warum? Kinder ahmen nach, was wir Erwachsenen ihnen vorleben. Im ersten Schritt sind das natürlich erstmal die Eltern und dann später Schule, Gesellschaft und so weiter, aber erstmal die Eltern. Wenn ich jetzt halt so ein Elternteil bin, der vielleicht Mobbing erlebt hat und als Schutzstrategie, als Überlebensstrategie habe, mich möglichst klein zu machen, dass mich niemand hört, niemand sieht und so weiter, auch schon auf der Arbeit, und mein Kind übernimmt jetzt diese Verhaltensweisen, dann wird es, sage ich jetzt mal, natürlich gefährlich für dieses Kind. Weil tendenziell sich dann halt diese schlecht gelaunten Kinder, die dann halt eher raussuchen, weil sie wissen, ah ja, mit denen kann ich es ja machen. Das ist auch immer, wenn ich in die Klassen gehe und sage, okay, welche Kinder werden denn eher gemobbt, die mutigen oder die schüchternen? Und das immer ganz eindeutig die schüchternen, die sich quasi nicht so viel trauen. So. Und da wäre es halt wichtig, die wirklich zu stärken. Das heißt jetzt nicht auf einmal, das ist auch wichtig, dass jetzt auf einmal Introvertierte zu Extrovertierten werden müssen oder so. Das ist damit nicht gemeint. Aber dass in Situationen sie mutig sein können und sie auch wissen, was kann ich tun in dieser Situation? Wie kann ich da mit Eigenverantwortung reingehen? Ab wann muss ich mir Hilfe holen und so weiter? Dass sie das einfach wissen. Und dass sie plus dann auch noch wissen, hey, meine Eltern unterstützen mich immer zu 100%. Wenn irgendwas ist, kann ich mit denen sprechen, einfach ohne verurteilt zu werden. Ja, also das wären wirklich schon mal die wichtigsten Tipps, würde ich sagen. Und was man auch mit Teenies, aber mit kleineren Kindern ist es noch einfacher machen kann, ist zum Beispiel eine positive Motivationsdusche am Morgen zum Beispiel. Da können die Eltern dann, können die Kinder, wie auch immer, in der Mitte, und dann sagen die Eltern zum Beispiel liebe Sachen, nette Sachen, Sachen, die sie gut können, wie so eine kleine Dusche morgens, um dann schon mal motiviert den Tag zu starten. Oder morgens ein Lied anzumachen, darauf schon mal zu tanzen, um dann schon mal positiv quasi in den Tag zu starten. Das sind schon mal so Sachen, die dem Kind natürlich oder den Kindern helfen, da selbstbewusster zu sein. Was ich auch immer rate, ist, in regelmäßigen Abständen, sagen wir jetzt mal so einmal im Quartal, alle 3 Monate, das Kind aufschreiben zu lassen oder malen zu lassen. Vielleicht kann das Kind ja noch gar nicht schreiben, was es gut kann. Weil wenn mir klar ist, was ich gut kann und dass es ja immer mehr wird, was ich gut kann, dann hilft das natürlich automatisch auch, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und wenn ich
Absolut.
merke, okay, im letzten Jahr konnte ich noch nicht Fahrrad fahren, jetzt kann ich Fahrrad fahren oder jetzt kann ich schreiben. Und es kommt ja immer mehr dazu. Und wenn man ein paar von diesen Zetteln dann sammelt, dann sieht man ja richtig die Entwicklung. Und das mit dem Kind dann auch nochmal durchzugehen, zu sagen, hey, schau mal, guck mal, das war vor 2 Jahren oder das war vor einem Jahr, ist natürlich ein super positiver Effekt auch, zu sehen, oh, wie bin ich selbst gewachsen und das habe ich gelernt, ja. Und was ich auch einen sehr wichtigen Satz finde, es wird ja immer gerne gesagt, ich bin stolz auf dich, was schön ist. Was ich aber noch wichtiger immer finde, ist diese Selbstwirksamkeit hervorzuheben und zu sagen, da kannst du aber stolz auf dich sein, weil du das ja gemacht hast, weil du das geschafft hast. Und das Kindern beizubringen, okay, mein Verhalten verändert ja mein Leben. Wenn wir das den Kindern beibringen können, wie ich mich verhalte, was ich lerne, so kann ich aktiv mein Leben gestalten. Das ist, glaube ich, Gold wert. Also das ist fürs Leben super wichtig.
Ich möchte an der Stelle noch ein schönes Spiel empfehlen, was ich damals in der Vorschule immer gespielt habe mit den Kindern. Und zwar ist das Ich bin stark, ich gehe nicht mit von Arena Verlag. Das ist ein Buch und ein Spiel, was man dazu kriegt, in dem es um bestimmte Situationen geht, die einen dann in der Schule erwarten können. Ja, und da geht es nicht nur um Dinge, die einem selbst passieren, sondern auch um Dinge, die anderen passieren. Und man kommt dann auf ein, also man spielt dieses Brettspiel und kommt auf ein Feld und dann zieht man eine Karte und da steht dann beispielsweise drauf, deine Mitschülerin hat eine andere Mitschülerin in der Toilette eingeschlossen und lässt sie nicht mehr raus. Und sagt dir, dass du das niemandem verraten sollst, weil das euer Geheimnis ist. Was machst du? Ja, so Situation. Oder hier der Junge aus der 4. Klasse will deinen Schokoriegel haben. Wie gehst du damit um? Ne? Musst du ihm den geben oder nicht? Und dann gibt es auch noch so Situationen, die halt nicht die Schule betreffen. Ja, wenn der Opa dich auf den Schoß setzt und dir einen Kuss gibt, obwohl du das nicht willst. Und so. Sehr cooles Spiel mit einem Buch dazu kann ich wirklich sehr empfehlen. Es gibt sicher noch andere ähnliche Bücher, Produkte. Das kenne ich jetzt halt. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ich empfehle das hier einfach aus meiner Erfahrung heraus. Ich glaube, dass das gut ist, Kinder positiv auf die Schulzeit vorzubereiten, eben im Alter der Vorschule. Ja, weil Kinder spüren und wissen, dass da neue Menschen sind, dass da neue soziale Dynamiken sind. Da sind da nicht mehr ständig Erzieher, die die ganze Zeit drüber gucken, sondern ja, man ist halt viel auf sich allein gestellt in der Grundschule. Und deswegen halte ich das auch für wichtig, einfach solche Situationen vorab schon zu besprechen. Ansonsten denke ich, hast du eine ganze Menge mitgegeben. Was hältst du von Kampfsport zur Mobbingprävention?
Hilft so weit, dass ich natürlich in dem Moment selbstbewusster bin und weiß, wenn was passiert, kann ich mich wehren, auch körperlich vielleicht. Und Stärke ist ja etwas, was in unserer Psyche startet. Und ich glaube, gerade was Kampfsport angeht, kann das und diese Disziplin, die dir ja auch verlangt wird, beim Kampfsport, das kann sehr stärkend definitiv wirken, wenn das Kind halt Spaß daran hat.
Ja, sehe ich genauso. Genau, am besten mache ich das sogar noch zusammen mit anderen Kindern aus der Klasse. Das ist wahrscheinlich das Allerbeste. Und ich glaube, auch das ist ein guter Punkt, ne? Einfach so als Eltern ein Stück weit die soziale Dynamik vom Kind zu stärken, ne? Also, dass das Kind in irgendwelche AGs geht oder an unterschiedlichen Dingen einfach teilnimmt, wo andere Kinder sind, ne? Dass man Geburtstage ausrichtet, wo man Kinder einlädt, dass man auch so einfach den sozialen Zusammenhalt, wenn das jetzt Grundschulalter ist, ne? Natürlich mache ich das nicht mit einem 14-jährigen Kind, aber denke ich, klar, da kann man sicher auch noch eine Menge tun. Ansonsten, ja, finde ich, hast du richtig viel Eltern mitgegeben. Würdest du dir jetzt noch irgendeine Frage von mir wünschen, die ich dir nicht gestellt habe?
Ich würde tatsächlich gerne nochmal auf das eingehen, weil das ein wichtiger Punkt war mit dem, dass man quasi nicht nur in der Klasse Kontakte hat. Das finde ich auch super wichtig, sondern dass man vielleicht im Verein ist und da eine Gruppe hat und da vielleicht Freunde hat. Weil ich meine, das ist ja klar. Wir haben ja auch schon gesagt, es ist nicht Schuld vom Opfer, wenn es gemobbt wird und trotzdem ist es wichtig, das Opfer zu stärken. Aber es hilft natürlich einem Mobbing-Opfer total, wenn ich in der Klasse gar keinen Rückhalt habe und da einfach jetzt diese Opferrolle bekomme. Wenn ich aber trotzdem noch Freunde habe, vielleicht im Verein oder woanders habe und nicht komplett alleine dastehe. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ich irgendeine Art von Netzwerk habe, wo ich nicht nur in der Klasse meine Bezugspunkte habe, sondern auch noch an anderen Stellen. Dann finde ich das super hilfreich. Und ich hatte auch schon so Fälle von Kindern, die gesagt haben, ich kann gefühlt mit meiner ganzen Klasse nichts anfangen. Und es ist auch nicht so cool in meiner Klasse, aber ich bin froh, dass ich im Verein da bin und da habe ich dann dafür meine Freunde und habe da Menschen, mit denen ich was gemeinsam habe. Und das ist immer wichtig, dass man Menschen hat, die man sich mitteilen kann, mit denen man seine Gefühle teilen kann und sich da auch traut, mit denen zu sprechen, auch als Erwachsener, nicht nur als Kind.
Lass sie nicht irritieren davon, dass ich so zur Seite gucke. Ich habe hier gerade zwei Eichhörnchen auf meinem Balkon. Die lenken mich ein wenig ab. Scheinbar ist der Winter vorbei. Aber genau, ich denke, der Punkt ist ganz wichtig, weil ich merke ja als Kind dann auch, dass es nicht an mir liegt, ne? Also ich habe einen Raum, in
Ja.
dem kann ich Kontakte knüpfen und habe da Freunde. Und dann habe ich einen anderen Raum, da werde ich irgendwie abgelehnt. Das heißt ja, es liegt nicht an mir. Es liegt daran, dass ich das falsche Umfeld da habe, die falschen Leute habe, im falschen Raum mich befinde irgendwie, ne? Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Hast du noch einen Rat vielleicht für Eltern, wo es jetzt schon richtig schlimm ist? Also Eltern, wo wirklich das Kind nicht mehr in die Schule will, eventuell sogar schon Suizidgedanken geäußert hat oder. Was würdest du solchen Eltern raten?
Also wenn es tatsächlich schon so schlimm ist, würde ich tatsächlich sagen, das Kind rausnehmen, erstmal aus dem Umfeld, weil es einfach ein zu gefährliches Umfeld geworden ist, vor allem auch für die Psyche. Und die Psyche ist so ein wichtiger Aspekt. Also wenn da schon Selbstmordgedanken sind, wirklich rausholen, dann natürlich schnellstmöglich, wenn es irgendwie geht, in eine Therapie, in eine Begleitung und so weiter bringen, das Kind, um da aufgefangen zu werden. Das zu stärken. Es gibt tatsächlich auch Hilfsorganisationen, Vereine, die sich natürlich speziell auch mit Mobbing auseinandersetzen. Und da kann ich dir später auch noch ein paar Links schicken, die du dann weiter verlinken kannst, wo man sich dran wenden kann, die dann auch ein paar Tipps und Ratschläge haben, nochmal in dieser Situation speziell, um Dinge nachzulesen und auch Kontakte. Auf der einen Seite für Eltern, aber auch für Kinder, mit denen man einfach mal seelsorgemäßig sprechen kann erstmal. Und natürlich auch trotzdem Lehrer, Lehrerin, Schule informieren, wenn die nicht schon informiert wurden, natürlich. Also das wäre auch wichtig, definitiv. Weil da wäre es dann wichtig, dass entsprechende Lehrkräfte auch Maßnahmen bekommen. Also ich gebe zum Beispiel auch Pädagogenschulungen, um da eine gewisse Achtsamkeit einfach in das ganze Kollegium zu bringen für das Thema Mobbing und dem auch Methoden an die Hand zu geben, wie gehe ich mit so einer Situation um? Das wäre wichtig auch.
Ja, klar.
Und ja, hoffe ich jetzt
Aber
natürlich, dass das immer mehr.
im Grunde würdest du sagen, du sagst ja, das Kind da rausnehmen, wahrscheinlich ist dann ja auch ein Schulwechsel sinnvoll.
Ja. Ja,
Okay.
definitiv.
Dann vielen Dank. Wenn jetzt, können sich auch Eltern an dich wenden, die
Ja,
in so einer
natürlich.
Situation. Okay. Also
Ja, also
Eltern,
ich.
Lehrer und Leiter von pädagogischen Einrichtungen können sich alle an
Definitiv.
dich wenden. Wie erreicht man dich denn?
Entweder über meine Homepage, das ist quasi mein Name.de, also miluniafadel.de. Da können Sie natürlich auch per E-Mail mich erreichen, mail@miluniafadel.com. Und Telefon und die Kontaktdaten sind da natürlich auch hinterlegt. Und ja, wenn Sie vor Ort sind, können Sie mich natürlich auch erreichen an den Schulen. Also aktuell bin ich im Rhein-Main-Gebiet, persönlich unterwegs zumindest. Ansonsten mache ich natürlich auch ganz viel online, dass ich da präventiv arbeite und auch Eltern durchaus stärke und mit den Dingen aufarbeite, zum Beispiel, was sie noch mitgeschleppt haben aus ihrer Vergangenheit.
Wunderbar. Verlinke ich natürlich auch deine Homepage und dann könnt ihr Freunde darüber euch an die Milunia wenden. Ich bedanke mich
Super.
bei dir, dass du da warst mit
Ebenso. Vielen
diesem
Dank.
mega wichtigen Thema. Mach
Ja.
bitte deine Arbeit weiter, steck ganz
Mache
viele
ich.
Menschen an. Ich glaube, der Butterfly-Effekt von dieser Arbeit ist gar nicht abzuschätzen. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. In diesem Sinne, vielen
Absolut.
Dank und bis bald.
Dankeschön und bis bald. Tschüss.